The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 17. März. Und wir wollen Sie in dieser Woche ermuntern und einladen, unseren neuen Journalismus weiter mitzugestalten und mitzuunterstützen. Ein Journalismus mit Spaß an der Meinung des Andersdenkenden. Kritisch, aber zugleich auch zuversichtlich. Alle, die in dieser Woche Pioneers werden, tun das zu einem Preis, den Sie selbst bestimmen. Was es Ihnen eben wert ist. Alle Infos finden Sie unter dem Link in den Shownotes dieses Podcasts.
Für die Bundesregierung hat jetzt der Bundeskanzler Herr Friedrich Merz das Wort. Bitte sehr.
Wenn der Bundeskanzler morgen ans Rednerpult im Plenum tritt, wird er den Fokus inhaltlich nach außen richten. Es wird eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel in dieser Woche werden. Dort auf der Agenda die Kriege in der Ukraine und im Iran, der Binnenmarkt, europäische Verteidigung, Sicherheit, Migration. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, sie stehen vor einem Berg ungelöster Probleme. Ungarn blockiert aktuell ein 90-Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine und weitere Sanktionen gegen Russland. EU-Chefquerulant Viktor Orbán zeigt sich gerne auf Linie mit dem Kreml. Für ihn ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zum Beispiel eine Angelegenheit, die mit uns Europäern ja eher nichts zu tun hat.
There are two countries which are in war, yeah? It's not European Union, Russia and Ukraine.
Pünktlich zum Treffen durfte Orbán jetzt in der Welt am Sonntag querschießen. Seit 4 Jahren würden europäische Bürger steigende Energiekosten, immer höhere Preise für Benzin und Diesel ertragen, so Orbán. Warum glaubt man in Brüssel, dass die Geduld der europäischen Bürger grenzenlos ist, fragt Orbán. Anstatt für diese Geduld zu werben, geht es Orbán um den schnellen Applaus und seinen nächsten Wahlerfolg bei sich zu Hause. Orbán, er ist der populistische Prototyp in der EU. Schlichtheit schlägt Komplexität. Gerade in Zeiten wie diesen hat der Volkstribun mit seinen einfachen Antworten auf schwierige Fragen Hochkonjunktur. Aber die Geschichte lehrt, bewegte Zeiten können auch Politiker hervorbringen, die diesen populistischen Reflexen eben nicht nachgeben. Stattdessen ihrem Kompass folgen, für Überzeugungen einstehen und für etwas Wichtigeres kämpfen als ein Klakörskonzert. Schon der Historiker der griechischen Antike Thukydides wusste, dass die Redekunst unverzichtbar ist, um einen zähen Krieg durchzuhalten. Kein Politiker des 20. Jahrhunderts steht so sehr für diesen Widerstandsgeist und Mut mittels Rhetorik im Angesicht des Schreckens wie Winston Churchill, der zur Verteidigung der britischen Insel aufrief.
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds.
Seine regelmäßigen Ansprachen waren ein zentrales Instrument der Kriegsführung gegen Nazi-Deutschland.
We shall never surrender.
Er appellierte an die Moral, mobilisierte Unterstützung und stärkte den Selbstbehauptungswillen der Briten. Seine Botschaften richteten sich sowohl an sein Volk als auch an die Außenwelt. Großbritanniens Verbündete sollten keine Resignation fürchten. Die Gegner sollten nicht auf eine Kapitulation oder Entgegenkommen hoffen. Anstatt den vermeintlich einfachsten Weg zu wählen und einen Kompromiss mit Hitler zu suchen, schwor Churchill sein Volk auf Härten, Leiden, Verluste und Entbehrungen ein, verlangte Opferbereitschaft.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
Sein wohl berühmtester Satz: Ich habe nichts zu bieten, außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Im Kampf gegen Hitler wurde Churchill so die zentrale Figur. Seine Rolle zur Befreiung Europas kann nicht genug gewürdigt werden. Europa steht nun wieder an einer wichtigen Weggabelung. Haben wir den langen Atem, um den Kampf der Ukraine gegen Unterjochung und für Demokratie, Selbstbestimmung und Freiheit zu unterstützen? Wir Europäer, ja. Wir zahlen wirtschaftlich einen hohen Preis, nicht aber den furchtbaren Blutzoll, den die Ukrainer auf sich nehmen. Merz kann dabei, wie Churchill in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, der Architekt einer besseren Zukunft werden. Denn an der Spitze des Westens, traditionell geführt durch die USA, herrscht ein Vakuum. Aber Merz muss dafür über sich selbst hinauswachsen, selbstreferenzielle Partei- und Koalitionslogiken hinter sich lassen und zur wirklichen Führungsfigur werden, als Außen- wie auch als Innenkanzler. Denn Deutschland wird die EU nur antreiben können, wenn es stark ist und als Vorbild dient. Als Außenkanzler bedeutet es, beharrlich darauf hinzuweisen, was Orbán, Trump und Konsorten gerne unterschlagen. Dass die Kosten jetzt auch deshalb so hoch sind, weil wir viel zu lange wirtschaftlichen Ad-hoc-Profit vor langfristige Resilienz gestellt haben. Dass es Russland war, das 2021 die Gaslieferung reduzierte, unsere Speicher leerlaufen ließ und den Rohstoff als Waffe einsetzte. Dass die Sicherheitsarchitektur in Europa fundamental verändert wäre, ließe man Putin mit seinem Angriffskrieg gewähren. Dass die Ostflanke der EU massiv gefährdet wäre und dies auch den Wirtschaftsstandort, Aufschwung und Investitionen in die EU dauerhaft bremsen würde. Ja, Merz findet hier schon deutliche Worte. Aber auch innenpolitisch muss er endlich liefern. Und zwar eine schonungslose Analyse und umfassende Reformschritte, um Deutschland wirtschaftlich resilienter und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Kanzler hat jetzt die Wahl. Ein Regierungschef zu sein, der sich, seiner Koalition und den Deutschen die unbequemen, aber nötigen Entscheidungen nicht zumutet. Oder aber als großer Kanzler in die Annalen einzugehen, der für die richtige Sache sogar seine Kanzlerschaft aufs Spiel setzt. Zum Wohle des Landes. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Top-Diplomat Wolfgang Ischinger spricht mit mir über den Iran-Krieg und Donald Trumps Forderungen nach Unterstützung.
Es wird ja von manchen gesagt, ja Moment, dann kommt er vielleicht wieder mit dem Austritt aus der NATO um die Ecke. Ich glaube, das steht jetzt hier nicht wirklich zur Debatte.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den neuesten Meta-Deal und ein Internettrend macht das Joggen zur kulinarischen Herausforderung. Im Iran-Krieg sieht sich Donald Trump selbst schon als Sieger. Aber es geht trotzdem weiter.
We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. And we're going to go further.
Doch um weiterzumachen, braucht er Unterstützung. Und zwar von seinen Verbündeten. Zur Sicherung der Meeresenge der Straße von Hormuz. Trump fordert die NATO-Mitglieder auf, seine Militäraktion zu unterstützen. Wenn andere Länder den USA jetzt nicht helfen würden, müsse man das Konzept der NATO grundsätzlich noch einmal überdenken, findet Trump. Von Deutschland hat er allerdings schon einen Korb kassiert. Kanzler Friedrich Merz gestern Abend in Berlin.
Wir erfüllen unsere Verpflichtungen in der NATO. Und noch einmal, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen.
Über diese Gemengelage habe ich mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Washington und London, Wolfgang Ischinger, gesprochen. Er leitete jahrelang die Münchner Sicherheitskonferenz. Heute ist er dort Präsident des Stiftungsrats. Sein Blick auf die internationale Lage hören wir jetzt. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Herr Botschafter, ich würde ganz gern mit Ihnen einsteigen mit den aktuellen Ereignissen. Donald Trump hat eingefordert, dass die NATO hilft bei der, wie er es nannte, Befreiung der Straße von Hormuz. Worauf kann er sich denn dabei mit dieser Forderung berufen?
Naja, er kann sich darauf berufen, dass er natürlich denkt, dass er ja uns, den Europäern, uns, den europäischen NATO-Mitgliedern, im Falle Ukraine geholfen hat und weiterhilft, indem man Waffen zum Kauf anbietet und so weiter. Also nachvollziehbar ist das, dass er jetzt, weil das nicht so toll funktioniert, mit der Straße von Hormuz und mit dem Krieg gegen den Iran, dass er jetzt sagt, jetzt wo bleiben eigentlich meine Alliierten? Aber das ist natürlich noch lange nicht die Antwort.
Wäre das irgendwie möglich, dass er das so hindreht, dass er daraus auch einen Bündnisfall macht?
Das kann ich mir so nicht vorstellen. Da müsste ja der amerikanische Botschafter oder der amerikanische Außenminister im NATO-Rat aufkreuzen und sagen, hier ist ein Angriff gegen uns gestartet worden. Gegen uns, gegen die USA. Von wem eigentlich? Wann denn? Wo denn? Also mir ist nicht bekannt, dass irgendwo in den USA eine Rakete eingeschlagen hätte. Und dass dieser kinetische Krieg, wie man sagt, also der Krieg mit Waffen und Raketen, dass der von Israel und den USA ausgelöst wurde und nicht von der anderen Seite, das glaube ich auch unstrittig.
Die Reaktionen auf diese Forderungen der USA von der deutschen Regierung kamen prompt. Friedrich Merz, Johann Wadephul, aber auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius, alle lehnen es ab, sagen, wie Pistorius es nannte, es ist nicht unser Krieg. Würden Sie sagen, das ist die richtige Reaktion jetzt?
Die Reaktion ist für mich nachvollziehbar. Trotzdem halte ich persönlich die Antwort, darf ich es mal salopp sagen, noch nicht für das Gelbe vom Ei. Ich hätte gesagt, erstens, warum müssen wir denn nationale Antworten geben? Er hat ja die NATO-Partner, also die Europäer, gefragt. Warum können wir nicht eine gemeinsame Antwort geben? Und wenn wir eine gemeinsame Antwort geben, dann kommt es auch nicht so genau darauf an, ob wir jetzt irgendein Schiff im Mittelmeer haben oder nicht, das man da einsetzen könnte. Wahrscheinlich haben wir gar keins. Sondern dann könnte man antworten, ja. Aber würde ich dann sagen, lieber amerikanischer Präsident, wir hätten dann eine Gegenforderung. Wir würden uns wünschen, wenn wir uns da engagieren, auf amerikanischen Wunsch, da hätten wir die Gegenforderung, dass die USA sich wieder direkt und nicht nur durch Verkaufsangebote in dem Fall Ukraine engagieren, dass das lang geplante amerikanische Sanktionspaket gegen Russland endlich umgesetzt wird. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, und dass all diese Dinge, das Vorgehen in der Ukraine-Frage, das Vorgehen im Falle Gaza, das Vorgehen im Falle Iran, dass das auch bitteschön ab jetzt wieder so, wie das früher üblich war, zwischen uns, den Alliierten, abgestimmt wird. Wir sind doch bisher über das gesamte letzte Jahr immer nur sozusagen über CNN oder über die Zeitungen informiert worden, was die amerikanische Regierung eigentlich macht. Das kann nicht die richtige Methode sein. Das hätten wir gerne wieder so wie früher. Wir würden gerne mitbestimmen und gemeinsam beraten, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen.
Das heißt also, Sie hätten ein Angebot gemacht, das gleichzeitig aber flankiert mit einer Gegenforderung.
Richtig, ich hätte gesagt, ja, aber.
Und dann nochmal konkret nachgefragt, in welcher Form könnten wir, die Deutschen, auch im Europäischen Verbund denn helfen? Also haben wir die militärischen Kapazitäten aktuell? Und wenn nicht, gäbe es auch andere Möglichkeiten?
Naja, die Europäer insgesamt haben natürlich, gar keine Frage, beispielsweise Minenbeseitigungsfähigkeiten. Ob man Minenbeseitigungsfähigkeiten dort am Hormuz einsetzen kann, solange die Gefahr besteht, dass auf diese Minenräume geschossen wird von iranischer Seite, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber was immer möglich wäre, wäre natürlich erst tatsächlich für uns möglich, wenn der heiße Teil des Kriegs beendet ist, wenn es also zu einer Beendigung des Schießkriegs kommt, dann kann man Minen räumen und so weiter. Das würde ich nicht für völlig ausgeschlossen halten. Ob da Deutschland nun gefragt ist, ich denke, das sind dann insbesondere natürlich die näher dran sind, gefragt, Italien, Griechenland, Spanien und möglicherweise andere, die Türkei als NATO-Mitglied.
Unabhängig davon, wer diesen Krieg begonnen hat, im Iran kann man ja ganz klar sagen, Europa und insbesondere Deutschland sind auf jeden Fall aktuell betroffen. Von daher haben wir ja auf jeden Fall ein großes Interesse, dass die Freiheit der Seewege, die ja auch völkerrechtlich verankert ist, auf jeden Fall verteidigt wird.
Absolut. Das ist ein prinzipielles und für uns Deutsche besonders wichtiges Interesse. Niemand in der ganzen Europäischen Union ist so vom Exportmarkt abhängig wie wir Deutsche. Deswegen ist es schon für uns wichtig, dass alles getan wird, wenn mal die Waffen schweigen, dass das dann stabil wird. Jenseits dieser Frage könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine europäische Aufgabe, zumindest eine teilweise europäische Aufgabe sein könnte, mal drüber nachzudenken, was nach dem Ende dieses Kriegs und nach dem Ende der israelischen Aktivitäten in Gaza, im Libanon jetzt und so weiter, wie denn eine Sicherheitsarchitektur, ist der richtige Name, für die Region eigentlich aussehen könnte und welche Rolle wir, die Europäer, dabei spielen könnten. Also sozusagen mal das große strategische Bild zu zeichnen, wie man sich vorstellen könnte, dass zwischen Saudi-Arabien einerseits und dem Iran andererseits, zwischen den Golfstaaten und Israel, Stichwort Abraham Accords, ja, die ja schon relativ weit gediehen waren. Es ist ja in dieser Region eine Menge in Bewegung geraten in den letzten Jahren, zum Teil auch dank amerikanischer Aktivitäten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Europa, wenn wir mit einer Stimme sprechen würden, einen großen Beitrag leisten könnte.
Jetzt haben Sie schon vom Ende des Krieges gesprochen. Aktuell ja nicht wirklich sichtbar, auch nicht wirklich eine Strategie, eine Exit-Strategie raus. Pistorius hat gesagt, wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. Kann es denn in der aktuellen Situation eine diplomatische Lösung geben?
Donald Trump sagt ja selbst, die wollen einen Deal. Der Iran hat bisher durch seine offiziellen Verlautbarungen durch den Außenminister das Gegenteil gesagt. Wir sind jetzt im Augenblick gar nicht an Verhandlungen interessiert. Wir werden jedenfalls auch nicht kapitulieren und so weiter. Was ich aber glaube und was wir sehen können, wenn wir mit den beteiligten Regierungen sprechen, ist, dass die gesamte arabische Welt, wenn ich das so pauschal nennen darf, also die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Ägypten und andere, dass die natürlich schon ein sehr großes Interesse haben, dass das möglichst morgen und nicht erst übermorgen zu Ende geht. Die wirtschaftlichen, die Reputations-, die Glaubwürdigkeitsverluste, die für die Golfstaaten beispielsweise eintreten und weiter eintreten werden, wenn dieser Krieg noch länger dauert, die sind natürlich enorm, enorm, enorm. Man denke nur an den Tourismus und an die Frage, wer aus Europa möchte denn noch ein paar Tage in Dubai verbringen, wenn man fürchten muss, dass es da irgendwann wieder losgehen könnte. Das hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Insoweit ist da das Interesse sehr, sehr groß. Der Druck auf Washington wächst nach meinem Eindruck von Tag zu Tag. Und deswegen glaube ich, wird die amerikanische Regierung gut daran tun, selber bald die Fühler auszustrecken und nach einem Ausweg zu suchen. Denn wenn weiter geschossen wird, wenn sich das noch über lange Tage oder gar Wochen hinzieht, dann ist auch der amerikanische Ölvorrat, die amerikanischen strategischen Ölreserven, irgendwann zu Ende. Die reichen, nach dem, was ich weiß, für insgesamt mal einen knappen Monat. Jetzt sind die schon etliche Tage sozusagen im Spiel. Also hier geht's nicht um Monate, sondern wenn man verhindern will, dass der weltweite Ölmarkt, dass der Energiemarkt, dass die Weltwirtschaft insgesamt nicht ganz schwer in Mitleidenschaft gezogen wird, dann muss dieser Krieg bald beendet werden. Und deswegen wird der Druck auf Amerika und indirekt natürlich auch auf Israel in den kommenden Tagen massiv ansteigen.
Trump hat aber auch enorm Druck eben auf die Europäer gemacht. Die Europäer haben jetzt weniger diplomatisch geantwortet, beziehungsweise die Deutschen, als von ihnen eben angeraten. Trump drohte damit, dass dann eine düstere Zukunft für die NATO bevorstehen könnte. Was erwarten Sie? Was ist da jetzt zu befürchten?
Es wird ja von manchen gesagt, ja Moment, dann kommt er vielleicht wieder mit dem Austritt aus der NATO um die Ecke. Ich glaube, das steht jetzt hier nicht wirklich zur Debatte. Jeder, der halbwegs mit der Sache vertraut ist, weiß, dass dies zumindest bis zur Stunde kein NATO-Thema ist. Es ist in der NATO nicht erörtert worden, es ist von der NATO nicht veranlasst worden. Die NATO ist hier Beobachter am Straßenrand oder am Spielfeldrand, wenn Sie so wollen. Aber natürlich könnte der verärgerte Donald Trump uns natürlich vor allen Dingen in der Sache Ukraine-Krieg noch mehr Schwierigkeiten machen, noch mehr Bremsverluste erzeugen, als das ohnehin der Fall war. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir mit Donald Trump sozusagen geschickt umgehen. Und deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, mir wäre lieber, wir würden nicht einfach Nein sagen zu diesen Fragen aus Washington, sondern wir würden besser sagen, ja, komm mal aber. Und dann eine ganze interessante Liste unserer wesentlichen Ziele mit dieser amerikanischen Frage verknüpfen.
Ich sage vielen Dank, Botschafter Ischinger.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Und ich habe mit Wolfgang Ischinger noch mehr besprochen. Das Völkerrecht und warum es manchmal nicht so eindimensional betrachtet werden kann. Das ganze Gespräch zum Nachlesen gibt es jetzt in der Pioneer-App und auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wagt der Meta-Konzern den nächsten Vorstoß im Rennen um künstliche Intelligenz. Anne Schwedt ist zugeschaltet aus New York und weiß mehr. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina. Ja, Meta zieht beim Wettrennen um KI-Power gerade nochmal richtig an. Diesmal mit Hilfe eines europäischen Shootingstars. Der Facebook-Konzern hat nämlich einen langfristigen Vertrag mit dem niederländischen Cloud-Anbieter Nebius unterschrieben und will dort über die nächsten 5 Jahre bis zu 27 Milliarden Dollar für Rechenleistung ausgeben. Rund 12 Milliarden davon sind fest für eigene Kapazitäten gebucht, unter anderem für eines der ersten großen Rechenzentren mit Nvidias neuester KI-Chip-Generation Vera Rubin. Weitere bis zu 15 Milliarden kann Meta je nach Bedarf zusätzlich abrufen. Nebius ist ja erst 2022 aus dem russischen Tech-Konzern Yandex rausgelöst worden und seit 2024 hier in New York gelistet, ist damit jetzt ein zentraler Partner, kann man sagen, im KI-Ausbau von Meta geworden. Die Aktie ist nach der Ankündigung auch um etwa 15% nach oben geschossen und hat sich seit dem Börsengang auch schon mehr als vervierfacht. Für den Markt ist der Deal auch ein Signal. Meta bestätigt damit seine gigantischen KI-Pläne mit geplanten KI-Investitionen von bis zu 135 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr und zeigt, dass ein großer Teil dieser Ausgaben in spezialisierte Cloud- und Rechenzentrumsanbieter fließt, nicht nur in eigene Serverfarmen, Carina.
Wie ist die Börse sonst in die Woche gestartet?
Ja, die Wall Street ist mit einer spürbaren Gegenbewegung in die neue Woche gestartet, aber so richtig überzeugt wirkt die Erholung noch nicht. Der Dow Jones ist um rund 0,8% gestiegen, der S&P 500 um rund 1% und die Nasdaq um gut 1,2%, nachdem alle drei zuvor auf Jahrestiefs gefallen waren. Rückenwind kam vor allem daher, dass der Ölpreis etwas Luft gelassen hat. WTI ist nach einem kurzen Auszug über die Marke von 100 Dollar wieder etwa auf 93,50 zurückgefallen. Brent liegt knapp über 100 Dollar. Der Grund dafür ist, die USA lassen iranische Tanker wieder durch die Straße von Hormuz passieren und es gibt Pläne für eine internationale Eskorte, auch wenn Präsident Trump da noch kein fertiges Bündnis präsentieren konnte. Trotzdem bleibt hier echt ein riesengroßes Fragezeichen über diesen Wochenauftakt. Der Anstieg kam bei eher dünneren Umsätzen zustande, also ohne große Kaufsignale der Profi-Anleger. Viele bleiben angesichts des Iran-Kriegs und Öl weiterhin vorsichtig. Also ich würde sagen, es ist eher eine technische Verschnaufspause und absolut keine Trendwende hier an der Wall Street.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Multitasking nicht immer stressig sein muss und Essen nicht nur in der Küche zubereitet werden kann, sondern zum Beispiel auch ganz entspannt beim Joggen nebenbei. Der neueste Kulinarik-Trend im Internet. Menschen nutzen ihre Laufrunden dazu, sich einen reichhaltigen Snack zu zaubern. Das geht so. Die magische Substanz wird in einen Gefrierbeutel gekippt, irgendwo am Körper befestigt und dann, ja, dann geht's los.
Okay, ich bin losgelaufen. Sehr, sehr gespannt, wie lange es dauert und ob der Beutel hält. Ich schätze mal so 5 bis 6 Kilometer, hoffe nicht mehr, aber wir ziehen das jetzt durch.
Und so soll sich durch die permanente Bewegung die Verwandlung eines Lebensmittels in ein anderes einstellen. Aber der Trend taugt nicht für Anfänger, denn erst nach vielen Kilometern verwandelt sich der Aggregatzustand.
1, 2 Kilometer, Kilometer 3, Kilometer 4, Powerrunde.
Na, wer hat schon erraten, was die Influencerin Pia und Halumi da in ihrem Gefrierbeutel durch die Gegend befördert? Es ist natürlich Sahne. Die wird durch das Auf und Ab beim Laufen ganz von selbst zu Butter geschlagen. Einfach nach der Joggingrunde die Buttermilch aus der Tüte abgießen und die Butter in Form klopfen. Fertig ist der selbst erspottelte Aufstrich. Vermutlich ist diese Methode nicht günstiger oder effizienter als der Griff ins Supermarktregal. Aber selbstgemacht schmeckt doch immer noch am besten. Vor allem gepaart mit dem Dopaminkick vom Sport. Und so wird selbst die härteste Trainingseinheit butterweich. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beschwingten Start voller Zuversicht in diesen neuen Tag. Ihre Carina Mössbauer. Let it